Gestern haben wir das Hochzeit von Joel und Dominik feiern. Darum gönnen wir heute Miriam und Marco Pause. Aber ich kann euch ehrlich sagen, es kommt mir ein bisschen komisch vor, wenn ich in der vordersten Reihe hocke und sehe den zweiten. Irgendwann
kommt
es auch. Ja, genau. Für heute. Ja, vielleicht zuerst noch wichtig zu sagen, es kommt jetzt ein Spoiler. Ich hoffe, die haben da nicht das Problem damit. Aber ich denke, es ist schon so lange bekannt, darum darf ich den Spoiler bringen. Der David wird König. Oh. Ja, ich habe die Spannungen weggenommen, ich weiss. Vielleicht für gewisse, aber ja, der David wird König. Ich nehme an, in der nächsten, im nächsten Teaching geht es auch um das Thema. Genau. Ja, genau, jetzt da. Prophetisch vorgegriffen, richtig. Ja, aber wenn wir zurückschauen, wenn wir die letzten Predigten anschauen, dann ist eigentlich relativ offensichtlich der Weg von David, vom gesalbten Bub bis zum König, ist ein langer Weg. Wir haben doch schon einige Predigten darüber gehört und in der Wahrheit ist das noch viel länger gewesen als nur die paar Predigten. Was da alles passiert ist dazwischen. Also der David ist gesalbt worden, vielleicht etwa mit 12, also irgendwie zwischen 10 und 15 war er, wo er gesalbt worden ist. Und eben, vielleicht etwa 12. Und König geworden ist er mit 30. Also von dieser Verheißung, von dieser Salbung, war noch eine lange Zeit gewesen. Und da würde ich gerne ein bisschen zurückschauen, die Gelegenheit nutzen, um das noch mal ein bisschen anzuschauen. Haben wir auch überlegt, was hat der David gedacht? Mit 12 gesalbt wird zum König, was hat er gedacht nachher? Hat er gedacht, wow, wenn Gott sich endlich los, werde ich jetzt König, wenn Gott jetzt Post ab? Oder? Wenn kann ich jetzt das wirklich nützen? Oder hat er gedacht, oh Hilfe, zum Glück habe ich noch ein paar Jahre Zeit, bis ich König werde? Wissen wir nicht, das steht nicht so in der Bibel. Aber eben, sind einiges noch drin. Aber was wir sehen in der Bibel ist, der David ist eigentlich seinen Weg ganz normal treu weitergelaufen. Er hat nicht angefangen, schon den Leuten erzählen, hey, werde der König, verhalte dich entsprechend oder irgendetwas, hat keine Starallüren bekommen, sondern ist einfach seinen Weg weitergelaufen, ganz treu. Er ist eigentlich zurück weiter zu den Schafen. Er hat nicht versucht, irgendwelche Abkürzungen zu nehmen und etwas selber zu bewirken. Und es ist dann wirklich spannend zu sehen, wie Gott die Zeit gebraucht hat, um den David auszubilden, den David auszurüsten und ihn aufzubauen, in so Schritte, die sich vorbereitet haben. Und ich habe da so ein paar rausgepickt und würde die gerne anschauen. Wir sehen den David eben zum König gesalbt und dann ist er eigentlich zurückgegangen, ganz normal, zum Hirten. Er hat demütig weitergearbeitet. Und er ist sich als angehender König nicht zu schade gewesen, jetzt irgendwelche Schafe zu hüten, sich Händedreckig zu machen, dann Schafe nachzuzäckeln, was da alles dazugehört hat. Und in dieser Zeit, oder natürlich schon vorher, auch vor der Salbung, aber in dieser Zeit, denke ich, ist ein wichtiges Element gewesen, dass er gelernt hat, anzubeten. Er hat vielleicht viel Zeit alleine gehabt und hat dort wirklich gelernt, anzubeten und sein Worshipper-Herz hat dort angefangen. Nicht erst, als er König war, oder nicht erst später, als er die grossen Psalmen geschrieben hat, sondern das hat dort angefangen. Die Zeit hat er genutzt. Und ich habe das Gefühl, er war auch viel allein dort, vielleicht allein mit den Schafen, und hat eine tiefe Beziehung zu Gott entwickelt, wo er dann konnte weiterlaufen darin und weiter ausbauen. Und Gott hat ihm die Sicherheit gegeben, und das hat er später mehrfach gezeigt. Er hat viele Psalmen darüber geschrieben, wie Gott seine Sicherheit ist. Und das hat seinen Anfang genommen dort. Er hat gekämpft gegen Tiere, er hat seine Schafe verteidigt, hat Tapferkeit gelernt, alles Sachen, die er später gebraucht hat. Und nachher ist er der nächste Schritt gekommen, da ist er ja an den Königshof gekommen. Und das ist eigentlich jetzt das Harfenspiel, das er vorher als Hirte gelernt hat, hat ihm die Türen aufgemacht. Und jetzt hat er an den Königshof kommen. Was hat ihm die Türen aufgemacht? Und er hat die Umgangsformen gelernt am Königshof. Er hat quasi eine Lehre gemacht am Königshof. Und das Gefühl, er hat wirklich auch erlebt, wie das seine Anbetung eine Wirkung hat. Oder wenn er gesehen hat, wie ein Saul, der vorher rasend war oder depressiv, und dann hat er angefangen zu spielen, hat Gott angefangen zu arbeiten und hat gemerkt, was das für eine Wirkung hat, auch auf die Leute drumherum, nicht nur auf ihn selber, sondern auch auf ihn drumherum. Das Gefühl, das hat er wirklich fest auch gelernt in dieser Zeit. Und das können ausbauen. Ja, und dann kommt natürlich nachher die ganz bekannte Geschichte. Der David, der gegen Goliath kämpft. Der David hat seinem Gott vertraut. Das Vertrauen, das er schon vorher aufbauen konnte, hat er weiter wirklich unter Beweis stellen. Und das nicht einfach nur so im Kleinen, risikofrei, sondern die Leute haben es gesehen, voll im Risiko, er konnte sterben dabei. Und er hat das gemacht, sein Vertrauen ausbauen. Der David hat gewusst, wie er kämpfen kann. Er konnte aufbauen auf dem von vorher. Es heisst, David aber sprach zu Saul: Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde, so lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und er rettete aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. So hat dein Knecht den Löwen wie den Bären erschlagen und diesem unbeschnittenen Philister, also der Goliath, meint er damit, soll es ergehen wie einem von ihnen. Denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt und David sprach: Der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch retten von diesem Philister. Der David weiß, er kann sich auf seinen Gott verlassen. Und er ist seinen Weg gelaufen, auch gegen Gegenwind. Also der Gegenwind hat schon angefangen von seinem Bruder als erstes und nachher vom Saul. Der Saul hat auch gesagt, hey, du kannst nicht gehen. Und das war die Antwort, die David gegeben hat, dem Saul. Dem Saul, dem grossen König, der gesagt hat, hey, du kannst nicht gehen als kleiner Bub, der keine Kriegserfahrung hat. Und dann hat der David das gesagt. Und ja, der David hat gekämpft und sein Vertrauen und sein Mut ist belohnt worden. Und er ist dran gewachsen. Er ist persönlich dran gewachsen. Und spannend ist für mich schon nur, er hat nachher hier das Schwert vom Goliath an sich genommen und er sogar später wieder können brauchen. Finde ich ein schönes Symbol, wie der David ausgerüstet worden ist mit den Sachen, die er gemacht hat, mit den Schritten, die er können machen im Leben, wie er ausgerüstet worden ist für spätere Schritte. Sieht man dort schön an diesem Bild und ich denke, das ist bei vielen Sachen, die er sonst auch gelernt hat, ist das genau das Gleiche gewesen. Ja, und nachher der David als Krieger. Saul war eifersüchtig auf ihn. Der David hat weiter seine Fähigkeiten als Krieger ausgebaut. Da haben wir vieles darüber gehört, wenn er dort die 200 Philister geschlachtet hat. Und nachher auch, die Frauen haben ja nachher gesungen, der Saul hat 1000 geschlagen, der David aber 10'000. Der David hat wirklich das ausgebaut, seine Fähigkeiten als Krieger. Und er hat erlebt, wie Gott mit ihm ist. Das heisst, und David hatte Erfolg auf allen seinen Wegen und der Herr war mit ihm. 1. Samuel 18, 14. Er hat wirklich gemerkt, wie Gott mit ihm ist, wie Gott etwas tut durch ihn. Aber Gott, der David hat sich voll unterordnet in dieser Zeit. Saul hat ja dort irgendwelche Spiele auch gemacht mit ihm, indem er ihm die Aufgabe gestellt hat mit der Vorhüte der Philister und so weiter. Aber der David hat sich nie über den Saul erhoben. Er hat sich sogar untergeordnet unter dem König, unter dem zeitweise auch perversen König, mit den Ideen, die er dort hatte. Ja, und danach ist schon der Schritt gekommen mit dem David auf der Flucht. Etwas, was mich sehr beeindruckt. Der David, der sogar auf der Flucht ist. Und es heisst nachher, 1. Samuel 22, und es sammelten sich bei ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden und verbitterten Herzens waren. Und er wurde ihr Oberster, und es war bei ihm etwa 400 Mann. Wenn ich mich da in die Situation von David versetze, heisst für, ja, sorry, jetzt bist du auf der Flucht, jetzt musst du einfach mal für dich selber schauen. Oder? Jetzt musst du schauen, dass du irgendwo noch vorkommst. Und der David hat sogar Platz gemacht für die 400 Mann, sind dann schnell 600 geworden. Er hat das können und er hat das gemacht. Er hat Platz geschafft für die Männer und verbitterten Herzens. Es war nicht die Elite-Crew, die sich hier immer angeschlossen hat, wo er gewusst hat, auf die kann ich setzen, die bringen mich jetzt an die Spitze. Sondern er hat denen einen Platz gegeben, weil er einen Platz gegeben hat und nicht, weil er gewusst hat, die bringen mich jetzt auf meinen Königsposten oder irgendetwas. Und den Leuten war es einfach wohl bei ihm. Darum haben sie sich gesammelt bei ihm, weil er ihnen wirklich einen Platz gemacht hat. Dann haben wir überlegt, hey, wenn ein König das gelehrt hat, so Leuten Platz zu machen, was für ein König gibt das nachher raus, wo wirklich, das ist echte Volksnähe, nicht nur der, der gesprochen ist, sondern das ist echte Volksnähe, wo so Leute einen Platz machen kann und mit denen kann unterwegs sein. Und ja, das hat er da geübt und unter Beweis gestellt. Und auch weiter hat sich auf der Flucht, mit mehreren Beispielen hat er sich auch, er ist auf der Flucht vom Saul und er hat sich dem König weiter untergeordnet. Er hat keine Hand angelegt, obwohl er ihm nach dem Leben getrachtet hat und obwohl sich der völlig daneben benommen hat. Da ist mir schon bewusst worden, es ist sogar für einen König wichtig, sich zu unterzuordnen. Und das hat David da gelernt. Auch der König später muss sich einordnen und unterordnen. Und das hat David da schon gezeigt, dass er das kann. Ja, und dann haben wir ja die Geschichte da gelesen, wie der David von vielen Leuten enttäuscht worden ist, hintergangen worden ist und verraten worden ist. Und er hat seine Sicherheit gesucht bei Gott. Er hat sein Recht gesucht bei Gott. Und er hat die Rache hat er eigentlich auch Gott überlassen. Psalm 54 habe ich ein paar Versen rausgenommen. Hilf mir Gott durch deinen Namen und schaffe mir Recht durch deine Kraft. Er hat sich nicht das Recht selber verschafft, sondern er hat Gott darum bittet, ihm das Recht zu verschaffen. Siehe, Gott steht mir bei, der Herr erhält mein Leben. Er wird die Bosheit meiner Feinde vergelten. Vertilge sie um deiner Treue willen. Er hat nicht das Blatt vor den Mund genommen, aber er hat es Gott überlassen, es nicht selber in die Hand genommen. Ja, das sind so ein bisschen so Phasen, die wir jetzt hier sehen. Wir können sicher noch mehr rausnehmen. Aber das war der Weg zum König, wo er König geworden ist nachher. Und wenn wir so ein bisschen die anschauen, dann tut es mich wirklich spannend. Durchs Band weg, der David hat gewusst, in jeder Phase, wo er ist, sei es als König, sei es als Hirtenbub, hat er gewusst, wo ist sein Platz. Er war eingeordnet, er hat gewusst, wer ist Autorität über ihm, wer ist über ihm. Der Samuel war ganz klar über ihm, je. Er hat sich unter Saul eingeordnet, in der Zeit, als der Saul König war und so weiter. Er hat gewusst, wo seine Stellung und seine Position ist. Er hat nicht versucht, etwas Grösseres zu sein. Er hat es nicht irgendwie versucht, als Harfenspieler am Königshof, dass er jetzt schon versucht, sich als angehender König aufzuspielen oder irgendwie was. Sondern er ist einfach, seinen Platz hat er genommen, aber er hat den ausgefüllt. Er hat seinen Platz in dieser ganzen Zeit ausgefüllt. Er hat sich auch nicht kleiner gemacht drin. Zum Beispiel, wo sein Bruder Eliab gekommen ist, eben, wo um so einen Kampf gegen Goliath gegangen ist, ist der Bruder Eliab gekommen und hat gesagt, hey, du bist nur schaulustig. Du wirst gescheiter deinen Job machen bei den Schafen daheim. Was willst du eigentlich da? Gang wieder. Der David ist nicht darauf eingegangen. Er hat gewusst, wer sein Gott ist, was Gott darin tun kann. Und er hat sich nicht zurückgezogen. Wenn uns ein Platz gegeben wird, oder der Herr für uns einen Platz hat, dann dürfen wir den ausfüllen. Dann sollen wir den ausfüllen. Ich habe vorhin das angesprochen mit diesen zwei Stuhlreihen. Das ist für mich eine Herausforderung, wenn Mark und Miriam hinter mir hocken. Aber ich habe für heute Platz bekommen, da vorne zu sein. Das gehört halt vielleicht auch dazu, in der ersten Stuhlreihe zu sitzen, nicht in der dritten. Das ist so die falsche Demut, oder? Oh, ich halte doch nicht, ich bin nicht. Ein Platz, wo uns Gott gibt, oder wo wir rüberkommen, den sollen wir ausfüllen und uns nicht klein machen. Dann. David hat das wirklich in beide Richtungen gemacht. Er hat den Platz ausgefüllt, aber er hat sich nicht mehr genommen. oder wo der Saul in der Höhle inne war und der David die Möglichkeit hatte, ihn umzubringen, wo die anderen Männer gekommen sind und gesagt haben, hey David, das ist jetzt deine Chance. Offensichtlich, er wird auf dem Silbertablett serviert, das muss Gott sein, der das bringt. Hat er gesagt, das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich es tun sollte. Und meine Hand lege an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn. Denn er ist der Gesalbte des Herrn. Das hat der David gesagt. Er hat gewusst, wo sein Platz ist und was er darf und was er nicht darf. Oder die Geschichte, wo der Abiatar zum David kommt. Das war der, wo der Doeg von seinen Kollegen auch Doeg genannt. Das Gemetzel dort unter den Priester angestellt hat. Dort ist ja nachher der Abiatar zum David gekommen. Es heisst 1. Samuel 22, es sind dran, aber ein einziger Sohn Ahimelechs, der Sohn Ahitubs. Der hieß Abiatar und floh zu David und verkündete ihm, dass Saul die Priester des Herrn getötet habe. David aber sprach zu Abiatar, ich wusste es schon an dem Tage, als der Edomiter Doeg dort war, dass er Saul verraten werde. Ich bin schuldig am Leben alle aus deines Vaters Haus. Bleibe bei mir und ich fürchte dich nicht. Denn wer mir nach dem Leben trachtet, der trachtet auch dir nach dem Leben. Du bist bei mir in Sicherheit. Der David hat dem Priester einen Platz gegeben. Er hat seine Rolle dort ausgefüllt, dass er jetzt für die Männer da sein kann und hat dem sogar einen Platz gegeben. Aber er hat den Priester genau gleich sich auch eingeordnet und hat ihn als Priester genommen. Später kommt der Abiatar mehrfach vor, wo dem David wirklich auch den Platz als Priester gibt. Er hat ihn wertgeschätzt als Priester. Sich einzuordnen ist etwas extrem Starkes und etwas extrem Kräftiges. Wenn wir uns einordnen und nicht versuchen mehr zu sein, als wir sind, oder uns als weniger herstellen oder irgendwie Kopf falscherweise runterhaben, das löst mehr Stress und Unbehagen aus. Das ist da, wo ja, was für uns selber komisch ist. Der David, von ihm heisst es, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Man hört aber vor allem, ja, David ist nach dem Herzen Gottes, weil er extrem schnell war um Vergebung bitten, im Umdenken, weil er wirklich Buße hat und so weiter. Es gibt verschiedene Gründe, die man vor allem gehört. Aber ich denke, einer der Punkte ist auch, dass er sich wirklich eingeordnet hat. In diesen Phasen, die er war, egal welche Lebensphase er war, er hat sich eingeordnet. Er hat sich der Obrigkeit untergeordnet. Und ich denke, das ist auch für uns ein wichtiger Schlüssel, den wir lernen können von David. Wo ist meine Rolle? Wo bin ich richtig eingeordnet in den verschiedenen Situationen? Erstens mal gegenüber Gott. Habe ich vielleicht manchmal das Gefühl, ja, ich wüsste es eigentlich schon ein bisschen besser als er. Ich glaube, das ist nicht da, wo eingeordnet ist, wenn wir es besser wissen als er. Oder vielleicht in meiner Familie, in der Ehe, stehe ich meinem Mann, ordne ich mich unter solche Sachen, die einfach auch dazugehören, in den Situationen, wo wir drin sind. Stehe ich wirklich hin, dort, wo es braucht? Oder als Kind ordne ich mich meinen Eltern unter. Oder habe ich das Gefühl, die haben sowieso keine Ahnung. Job mit dem Vorgesetzten. Wüsste ich es vielleicht besser? Habe ich immer das Gefühl? Oder habe ich vielleicht einen wunderlichen Herr wie der David gehabt mit dem Saul, aber er hat sich trotzdem untergeordnet? Oder wie gehe ich um mit Leuten, die ich, ja, bin ich auch jemand, vielleicht beim Arbeiten im Team inne, oder bin ich dort, der einfach nur den Kopf haben hat und stehe ich nicht hin? Oder mit Leuten, die ich führe, stehe ich nicht hin? Oder Lebensphase wie, oder nicht Phase, sondern mehr Lebensteil in der Gemeinde, wie gehe ich um mit meinen Pastoren, mit meinen Leitern? Das sind ganz wichtige Schlüssel. sich an den richtigen Ort einzuordnen, nicht zu viel wollen zu sein und nicht zu fest um die. Falsch um die. Das ist das, was es nicht bringt. Ja, wenn wir uns das Leben von David anschauen, hat das hier mal so als Stufe dargestellt. Stufen, die durchaufgehen. Wir können vielleicht jetzt auch das Gefühl haben, ja, das ist eigentlich klar mit dem König, ja, dort ist es ein Durchauf, aber sonst sind das nicht Stufen durchauf. Könnte man jetzt auch das Gefühl haben. Ich meine, wenn man das anschaut, der David auf der Flucht, sieht vielleicht nicht so eine Stufe aufwärts aus. Sondern vielleicht hat man das Gefühl, ja, eigentlich Kampf Goliath oder da, wo die Frauen am Singen waren, wie viel es der David umgebracht hat. Hey, das war der Höhepunkt, das ist die Stufe da oben. Auf den ersten Blick vielleicht schon. Aber ich habe das Gefühl, das sind Stufen, die der David wirklich gemacht hat, wo es durchaufgegangen ist, wo er persönlich gewachsen ist. Wo er seine Ausrüstung bekommen hat, sei es mit dem Schwert von Goliath oder eben vor allem innerlich, wie er gewachsen ist an seinen Aufgaben, mit dem, was der Herr mit ihm parat hat. Er hat immer wieder Sachen gelernt, die später wichtig sind. Und seine Wirkung ist grösser geworden. Zuerst hat er auch eine primäre Wirkung auf die Schafe gehabt. Vielleicht hat er noch ein paar Hirtenkollegen rum gehabt, ich weiss es nicht. Wie die ganz genau gearbeitet haben, ich kann mir vorstellen, die Hirten haben es vielleicht zwischen ihr schon gesehen, vielleicht hat er dort noch eine Wirkung gehabt, aber das war sein Feld, ein sehr begrenztes Feld. Nachdem ist er an den Königshof gekommen, wo er schon angefangen hat, mehr Leute, habe ich das Gefühl, beeinflussen drumherum. Und nachher die ganze Situation mit dem Goliath, wo er einem ganzen Volk hat können Mut machen konnte. Das ganze Volk hat können positiv beeinflussen. Und nachher mit diesen 600 Männern, wo er hat wirklich ein Zuhause geben konnte, wo er eine Perspektive geben konnte. Es ist immer weitergegangen, das Einflussbereich ist grösser geworden. Und später ist der David König und hat das ganze Volk geleitet, geführt. Und es hat noch viel grösseren Einfluss gehabt, so dass man... Wenn man schaut, in der ganzen Bibel hin, ist der David extrem viel genannt. Es immer heisst Sohn Davids, oder? Jesus, ein Nachkommen von David. Das ist schon krass, oder? Der Einflussbereich, den er hatte, in der Gegenwart, in der er gelebt hat, und in Zukunft. Oder? Wenn ich mich so ein bisschen in die Situation aber weiter von David versetze, so, kann ich mir gut auch vorstellen, wie es mir vielleicht gegangen wäre. Warum passiert das immer mehr? Warum eben, dreht sich jetzt der Saul gegen mir? Das ist doch alles extrem unfair. Ich meine, das Leben war nicht fair mit dem David. Der hat schon so viel unter Beweis gestellt, bis er nur schon, weiß auch nicht, beim Goliath angekommen ist, bis er 20 war, hat er schon so viel unter Beweis gestellt, wo manche andere nicht in seinem ganzen Leben nicht macht. Und trotzdem hat er nicht können sich den anfangen zurücklehnen, sondern es ist recht weitergegangen. Das ist doch nicht fair, oder? Warum bin ich noch nicht bei meiner Berufung? Jetzt habe ich doch die Berufung schon, weiss auch nicht was, 15 Jahre. Und es ist immer noch nicht passiert. Aber es sind Gedanken, die uns eigentlich nicht weiterbringen. Das Gefühl, der David hat wirklich viel mehr Perspektiven gehabt. Ich laufe, träume Weg, Schritt um Schritt. Ich mache das, was mir der Herr sagt. Und ich wage etwas mit meinem Herr. Er hat Bereitschaft zum Lehren gezeigt. Und es gehört wirklich ein offenes Herz gehabt. Herr, was willst du mir zeigen? Wo willst du mir weiterbringen? Herr, was soll ich tun? Was kann ich für andere tun? Und so hat der David die Stufe darauf eigentlich wirklich genommen. Unser Leben hat auch so verschiedene Phasen. Und ich denke, es liegt bei uns, es liegt an uns, aus diesen Phasen etwas zu machen. Wir können entweder einfach resigniert sein, warum bin ich noch nie auf der Phase 15? Oder wir können sagen, ja, ich mache nichts aus dem, was heute dran ist. Da, was heute da ist, aus dem kann ich heute etwas machen. Jesus hat das Gleichnis erzählt. Ich möchte das einmal lesen. Matthäus 25, 14 bis 30. Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen. Jedem nach seiner Tüchtigkeit und ging außer Landes. Sogleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat er zu, der 5 Zentner empfangen hatte, und legte weitere 5 Zentner dazu und sprach: Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut. Siehe da, ich habe 5 Zentner dazu gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 2 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut. Siehe da, ich habe 2 dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 1 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe da, du hast das deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechseln bringen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihm dem, der 10 Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis, da wird sein Heulen und Zähne klappen. Gott hat den Menschen Sachen anvertraut. Im Gleichnis ist es Geld, aber ich denke, es ist viel mehr. Er hat uns viel mehr anvertraut als nur Geld. Er hat uns Fähigkeiten, Begabungen, Möglichkeiten gegeben. Die haben wir mitbekommen, vielleicht von Geburt an, oder haben wir sonst bekommen in unserem Leben. Und in der Parallelstelle, Lukas 19,13 heisst es, die Zeit der Herr, der hier geht, zu seinen Knechten, handelt damit, bis ich wiederkomme. Wahrscheinlich der Auftrag war, den sie hatten, etwas zu machen. Was mich spannend dünkt, ist, die 3 Männer hier in diesem Gleichnis, die haben nicht gleich viel bekommen. Und das Gefühl, wir müssen uns nichts vormachen, wir haben nicht gleich viel bekommen. Das ist die Realität. David hat definitiv mehr bekommen als andere. Aber er hat auch schon viel mehr gefordert worden von einem als von anderen. Und so ist es auch bei uns. Wir haben unterschiedlich ausgestattet, wir haben unterschiedliche Möglichkeiten mit auf den Weg bekommen. Aber es geht nicht um das. Gott weiss, für was er uns ausgerüstet hat, was er uns für Möglichkeiten mitgegeben hat. Und er weiss, wie weit dass wir schon sind. Aber wichtig ist, es haben alle etwas bekommen. Der eine 5, dieser 2, dieser 1. Wir haben alle etwas bekommen und wir haben den Auftrag, damit etwas zu machen. Ja, wenn wir schauen, der mit den 5, der hat 5 weitere gewonnen. Der hat seine Möglichkeit wirklich eingesetzt. Durch das er vielleicht mehr bekommen hat, hat er auch mehr, keine Ahnung, wie das war hier, mehr können machen damit. Was mag sein? Aber ich glaube eben, für ihn es ist nicht einfacher gewesen, nur weil er 5 hatte, als der, der 1 hatte. Er hat vielleicht mehr Möglichkeiten gehabt, aber es ist genau gleich schwierig gewesen. Oder risikoreich. Ich glaube, er hat auch Risiko eingehen oder er musste arbeiten, um die weiteren 5 dazu zu gewinnen. Und das Gleiche auch mit dem mit 2. Er hat 2 weitere dazu gewonnen. Er hat mit dem, was er hatte, hat er etwas gemacht. Und da ist etwas rausgekommen. Der Nummer 1 bekommen hat, der hat genau nichts gemacht damit. Warum dass er das gemacht hat, da können wir nur spekulieren darüber. Vielleicht hat er nur an sich gedacht und hat gar nicht den Auftrag gesehen, den ihm Gott gegeben hat oder der Herr gegeben hat. Das war ihm nur wichtig, ja, du, wollt mir doch jetzt nicht die Fingerreckung machen. Vielleicht hat er auch neidisch auf die anderen geschaut. Oh, der hat 2 bekommen. Oh, der hat 5 bekommen. Und ich nur 1. Hallo? was soll ich jetzt machen, oder? Dass er vielleicht, dass ihn das so blockiert hat, dass er gar nicht überhaupt etwas angefangen hat. Er hat sich vielleicht benachteiligt gefühlt und da ist ihm im Weg gestanden. Vielleicht hat er nicht einmal daran geglaubt, dass sein Herr wiederkommt. Der Herr ist weggegangen. In dem Gleichnis. Vielleicht hat er gedacht, ja, der kommt sowieso nicht mehr. Das kommt gar nicht so darauf an. Und vor allem fällt uns einmal vergraben, falls er dann gleich noch kommt, dann kann ich es wenigstens dafür nehmen und sagen, schau, da hast du wieder da, was du hast. Hat er nichts geklaut. Vielleicht hat er das gedacht, ich weiß es nicht. Der David hätte auch nur noch sich denken können. Vor allem auf der Flucht. Jede Gelegenheit hat er da gehabt. Wir können es ihm nicht einmal verübeln, oder? Aber er hat anderen Leuten das daheim geben können. Wir finden immer genug Gründe, um etwas nicht zu machen. Dass wir da, wo wir bekommen haben, da, wo wir mit haben auf dem Weg, dass wir das einfach nur vergraben. Und einfach nichts machen damit. Ausreden wie, wieso nicht? Wenn die Kinder grösser sind, dann habe ich die Zeit, dann kann ich den. Oder wenn ich dann mal einen besseren Job habe. Oder wenn ich freier bin, wenn ich dann die Sachen habe los können werden in meinem Leben, dann kann ich mich anfangen, um anders kümmern oder um andere. Oder wenn ich gesund bin, wenn ich dann die Breste nicht mehr habe oder die Beeinträchtigung. Oder ich bin halt einfach zu wenig begabt, ich habe nur ein Eins bekommen. Andere haben fünf. Oder wenn ich dann mehr Geld habe. Oder wenn ich dann geheiratet bin, dann mal eine Frau habe, dann fange ich dann an. Oder jetzt muss ich mal auf meine Rechnung kommen, jetzt muss ich mal für mich schauen. Oder jetzt bin ich bin halt nicht dafür gemacht, mir die Finger dreckig zu machen. Wir finden gute Gründe. Wir finden, ich könnte die Liste noch lang machen. Und wahrscheinlich kennen das selber auch so Gründe. Aber das sind die, die uns dazu bringen, das eine, der eine Zentner oder Talent in dem Beispiel einfach dem Gleichnis zu verlochen. Und wenn wir nachher weiter schauen, der Herr kommt eben tatsächlich retour. Und jetzt wird abgerechnet. Jetzt wird beurteilt, es wird hingeschaut und es wird belohnt. Oder eben nicht. Der mit 5 wird belohnt. Der mit 2 wird belohnt. Und es heisst sogar im Vers 21, du bist über wenig treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Das ist das, was er sagt. Und das Spannende, er sagt, bei dem mit 5 sagt er genau das gleiche wie mit dem mit 2. Ich will dich über vieles setzen. Es geht gar nicht darum, du hast jetzt nur 2 aus diesen 2 gemacht, sondern es geht darum, hey, du bist einfach treu gewesen, du hast etwas gemacht mit dem, was er gegeben hat. Und jetzt wirst du mehr bekommen. Das sagt er bei beiden. Bei dem mit 5 und bei dem mit 2. Es kommt gar nicht darauf an, ob wir 5, 2 oder 1 bekommen haben. Sondern es kommt darauf an, was machen wir damit. Es gibt so viele Menschen, wo wir einen Unterschied im Leben machen können. Und es macht auch nichts, wenn es nicht 600 sind, wie beim David oder das ganze Volk. Es macht nichts, wenn es jemand ist. Es macht nichts, wenn es 2 sind, 5, 50. Es ist wichtig, dass wir etwas machen damit. Genau, und beim Dritten gibt es natürlich nachher auch die Abrechnung. Er versucht sich zwar rauszureden und zu sagen, ja, ich habe nichts gemacht aus dem und diesen Gründen. Dass er es eigentlich nicht einmal versucht hat. Er hat es nicht einmal probiert. Und der Herr ist offensichtlich gar nicht zufrieden. Wenn wir hier den David anschauen, für mich hat er wirklich, wenn ich das anschaue, er hat in jeder Phase von seinem Leben hat er da genommen, wo er bekommen hat, die Möglichkeit, die er hatte, und hat etwas gemacht damit. Ob er jetzt das Maximum ausgeschöpft hat, ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht. Aber es spielt auch gar nicht eine Rolle. Das ist gar nicht das, was zählt, sondern er hat Gas gegeben und hat etwas gemacht mit dem. Und er ist nicht dem Königtum hinten nachgejagt und hat gesagt, ich habe mit 12 die Verheißung bekommen, jetzt muss ich schauen, dass ich König werde. Sondern er hat einfach Schritt um Schritt gemacht und ist treu gewesen. Und hat immer wieder gelernt und mehr bekommen. Und er hat nicht versucht, irgendwelche Abkürzungen zu nehmen. Nicht irgendwelche Phasen zu übergumpen oder direkt in die Tee zu kommen. Lukas 16, Vers 10 heisst es, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringen ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Das ist genau das, was David erlebt hat. Oder da, wo das Gleichnis vorher gesagt hat. Wenn wir mit dem, was wir überkommen, etwas machen, werden wir mehr überkommen. Und können wieder mehr machen mit dem. Und es wieder mehr machen. Das ist für mich die Stufe, die darauf geht, wo wir wirklich so leben können. Auch wenn wir eine grosse Berufung haben, vielleicht in unserem Leben, oder grosse Ideen haben in unserem Leben, ist das Gefühl, es ist wichtig, wir haben es gibt keine Abkürzungen zum König. Es gibt einfach unseren Weg. Wenn wir eine Verheißung bekommen haben, es gibt nicht eine Abkürzung durch diese Verheißung. Ich kenne das Beispiel von Abraham, der hat es versucht, der hat eine Abkürzung versucht zu nehmen, er hat es selber versucht zu machen. Und es ist ziemlich daneben gegangen. Für uns ist es wirklich dran, auch wenn wir eine grosse Idee haben, eine grosse Verheißung, oder ein grosses Brennen im Herz für etwas. Verheißung klingt immer so gross. Es geht darum, was haben wir schon auf dem Herz, dass wir da wirklich einfach Schritt für Schritt treu in dem laufen, wo wir sind. Und dann wird uns der Herr vom Hirt bis zum König oder eben zu unserer persönlichen Berufung wird er uns bringen oder eben da, wo er dran ist. Aber für uns geht es darum, den Weg zu laufen. Und wenn wir nur dem Grossen hinten nachjagen, dem König, sie hinter nachjagen, dann ist die Gefahr gross, dass wir die kleinen Möglichkeiten und die kleinen Chancen in unserem Leben einfach verpassen. Und da möchte ich wirklich das lernen vom David, wie er die Schritte gemacht hat und treu gelaufen ist. Amen.